und 10 Grad.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und da geht es heute um Bücher, Bücher, Bücher. Herzlich willkommen dazu. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber so ein Tipp, was so ein Weihnachtsgeschenk in letzter Minute angeht, das ist doch immer sehr willkommen und Bücher passen doch für die meisten von uns. Und deshalb gibt es jetzt 2 Stunden lang Buchempfehlungen hier im Deutschlandfunk Kultur von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Sie können uns erzählen, welches Buch Sie in diesem Jahr zum Beispiel am liebsten verschenken oder welches Sie selber am allerliebsten gelesen haben, welches Sie verschlungen haben, wie Sie überhaupt Bücher aussuchen oder welches Buch Sie sich wünschen. Das alles interessiert uns. Unsere kostenfreie Nummer steht Ihnen zur Verfügung. Das ist die 0800 2254 2254. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail und alle diese Dinge erzählen Sie uns per E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wo kaufen wir am liebsten Bücher? In der Buchhandlung natürlich. Und deshalb wird Buchhändlerin Christel Engeland uns hier beraten, unterstützt von meiner Kollegin Literaturkritikerin Maike Albart. Für Ihre Fragen, für Ihre Anregungen stehen wir also zur Verfügung. 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wenn Sie gar nichts verschenken wollen, dann lassen Sie sich einfach bis 11 in die Welt der Bücher entführen. Wir sind beschäftigt mit Buchtipps. Buchtipps zum Verschenken oder zum Selberlesen, darum geht es heute hier im Gespräch. Ich verschenke eigentlich immer nur Bücher, die ich selber gerne gelesen habe. Das müssen auch gar nicht unbedingt Neuerscheinungen sein. In dieser Sendung wird es also auch nicht nur um Neuerscheinungen gehen. In diesem Jahr ist allerdings das Buch, was ich gerne verschenke, eine Neuerscheinung, nämlich Ewald Ahrens, Ein großer Sommer. Das ist die Geschichte von Frieda, der eigentlich einen ganz schrecklichen Sommer vor sich hat, weil er nämlich bei seinen Großeltern für eine Schulnachprüfung büffeln soll. Aber der Sommer lässt ihn erwachsen werden und das ist ganz großartig erzählt und deswegen ist das mein Tipp, den ich jetzt unbedingt schon mal loswerden wollte, bevor unsere Gäste, was ich annehme, ja noch viel mehr Tipps auf Lager haben. Ich begrüße als erstes mal die Buchhändlerin Christel Engeland. Schönen guten Tag, Frau Engeland.
Ja, guten Tag,
Frau Buchhändlerin, Frau Engeland. Haben Sie Ihren Traumberuf?
Ja, habe ich, tatsächlich. Also das macht sehr viel Spaß, weil man mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommt, auf ganz viele Menschen reagieren darf und genau das richtige Buch für den Menschen in seiner jetzigen Phase findet.
Das ist Ihr Ziel, ja? Das richtige Buch an den Menschen bringen, der da vor Ihnen steht und irgendwie so sagt, ach, ich möchte mal wieder was Spannendes lesen.
Ja, und das macht auch, das macht halt sehr viel Spaß, genau das Richtige rauszuknobeln, dass man.
Was machen Sie denn dann, wenn ich sage, ich möchte mal wieder was Spannendes lesen? Das kann ja alles sein. Was fragen Sie denn?
Ja, dann frage ich nach dem Lieblingsautor oder was denn zuletzt war und dann versucht man entweder komplementär oder eben entgegengesetzt was zu finden, was da passt. Natürlich kann man gerne die Menschen eben immer mal wieder auf Neues stoßen, aber also ich finde, es ist absolut ein Unding, Menschen missionieren zu wollen. Entweder überträgt sich die Leidenschaft für ein Buch beim Erzählen auf den Gast, der bei uns ist, oder halt eben, man muss halt genau das finden, was zu ihnen passt oder zu der Situation, in der er gerade ist. Mhm. Das ist ja so, dass man nicht immer auf dasselbe Lust hat oder für dasselbe offen ist.
Was passt denn genau auf Sie? Sie sind nämlich mal eine Vielleserin.
Ja, schon. Schön noch büchersüchtig.
Was heißt denn das? Jede Woche eins? Oder?
Ja, schon. Doch, doch. Also das ist ja die Krux, dass man als Buchhändler oder Buchhändlerin immer ganz viel erstmal wahrnimmt und wie das anliest, heißt so, das ist ja ein ganz furchtbares Wort. Anliest. Aber ja, das trägt ja nicht. Also wenn ich wissen will, wie ein Buch ist, dann muss ich das ja in der Regel ganz lesen. Das Querlesen funktioniert meiner Meinung nach nicht so, bei Sachbüchern vielleicht eher als bei Romanen. Aber bei den ganz guten und bei den ganz schlechten weiß ich das ganz schnell. Bei den vielen Büchern, die in einer guten Mittellage sind, da ist das aber etwas schwieriger. Und da muss man dann doch ganz durch, ob man will oder nicht. Und oder man sagt eben 100 Seiten, mehr kriegt das Buch nicht. Und dann muss es mich restlos überzeugt haben.
Aber liest man dann tatsächlich noch gerne, wenn man das auch immer mit so einem Hintergedanken, packt mich das jetzt oder oh, hoffentlich entwickelt sich das noch. Lesen Sie, versinken Sie noch in den Büchern?
Ja, schon, aber ich merke schon in der Auswahl der Bücher, die ich lese, dass ich da manchmal sozusagen aussortiere nach einem gewissen Kriterium, was ich früher nie angelegt hätte. Also wenig Zeit für Bücher, die sehr dickleibig sind. Ich bin froh, wenn ich tolle Bücher finde, die halt eben keinen Umfang über 400 Seiten habe. Und viele Leser würden sagen, ah, wunderbar, das hat 600, das hat 800, das hat 1000 Seiten. Und,
kann ich mal richtig schmökern.
Ja, genau, da kommt man dann nicht mehr so oft zu, weil das ist ja so wie Himmel und Hölle gleichzeitig, dieses wahnsinnig tolle, großartige Angebot und die wenige Zeit, die man hat immer das Gefühl, man liest viel zu wenig, man liest quasi kaum.
Da haben wir was gemeinsam, genau. Ihre Buchhandlung, in der Sie arbeiten, ist die Buchhandlung Kaiser in Rheinbach. Der Rheinbach liegt zwischen Bonn und Köln, ist eher eine Kleinstadt.
Ja, eine kleine Mittelstadt, so 27.000 Einwohner, da sind aber schon alle Dörfer dabei.
Sie haben eine Stammkundschaft?
Ja, wir haben eine hohe Stammkundschaft, das kann man sagen, ja.
Sie leiten ja noch den Lesekreis an der Volkshochschule, also Sie animieren auch außerhalb Ihres Ladens. Gemeinsam lesen ist was Besonderes, oder?
Ja, genau. Und da kann man wunderbar dann auch in die Tiefe tauchen über Bücher, die einen beschäftigt haben, über die man sich aber noch nicht so ganz im Klaren ist. Und über das gemeinsame Nachdenken und Reflektieren über das Buch hat man noch wieder einen ganz anderen Zugang und geht mehr in die Tiefe. Das schätze ich sehr.
Sie und Ihre Buchhandlung haben in diesem Jahr eine besondere Erfahrung gemacht. Sie haben nämlich durch Bücher ja geholfen, also auf einer ganz reellen Weise geholfen, auf eine ganz reelle Weise geholfen. Rheinbach ist in nächster Nachbarschaft zum Ahrtal.
Ja.
Und Ihre Buchhandlung hat Gott sei Dank keinen Schaden bei dem schrecklichen Hochwasser erlitten, aber Sie wollten anderen helfen und haben da sich eine Aktion, die wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen. Was haben Sie gemacht?
Ja, also jeder versucht ja da zu helfen, wo er kann. Nicht nur gut haben Kollegen auch so mitgeschippt in der Nachbarschaft oder bei Verwandten und Freunden, aber wir wollten was machen, was mit Büchern zu tun hat. Die Idee hatte eine Kollegin, die zuerst nicht zu uns vor Ort kommen konnte durch die Überschwemmungen. Mhm. Und die hatte die Idee, ja Mensch, lass uns ein paar Autoren ansprechen, vielleicht ein, zwei Verlage und um signierte Bücher bitten. Das schätzen unsere Kunden immer besonders. Und dann versteigern wir die und lassen den Erlös den Flutopfern zugutekommen. Das hat sich dann richtig verselbstständigt, ja, und hat eine Dimension erreicht, die wir nie erwartet hätten, über die wir aber sehr, sehr glücklich waren.
Also es haben viele Autoren, Autorinnen auch ihres beitragen wollen.
Ja, nachdem sich das so ein bisschen rumgesprochen hatte in der Branche, haben wir ganz viele E-Mails, WhatsApps, Telefonate bekommen von Autoren oder Verlagskollegen und hatten schließlich dann 580 Bücher und eine Radierung von Günter Grass, ein Original, die wir dann erfolgreich versucht haben, an den Mann zu bringen. Da hat die Kollegin mal gerade eben eine eigene Internet- und Auktionsplattform gebaut. Und dann haben wir das eingestellt und haben das über 2 Monate laufen lassen und haben das versteigert und hatten sehr, sehr vielen ganz tollen Kontakt mit den Autoren und auch mit den Bietern dann. Wir haben das teilweise in die ganze Republik und nach Österreich verschickt, haben aber auch viele haben es bei uns abgeholt, die in der Nähe wohnten.
Na, also jedenfalls eine ganz tolle Aktion, wo man dann auch mal nochmal merkt, also auf diese Art und Weise Bücher helfen. Jetzt mache ich mal einen richtig großen Bogen, Bücher helfen bei diesem Stichwort, zu meiner Kollegin, Literaturkritikerin, Redakteurin und auch Autorin Maike Albart. Ich freue mich, dass Sie da sind heute Morgen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich glaube, dieses Bücher helfen, das kann man doch auch auf eine ganz andere Weise auch noch, oder? Bücher helfen, würden Sie auch sagen, in allen Lebenslagen?
Ja, unbedingt, weil man ja immer wieder anfängt, sich mit anderen Wirklichkeiten auseinanderzusetzen durch das Lesen. Und es hat etwas ungeheuer Inspirierendes. Also mir geht es so, ich habe auch sehr aufmerksam zugehört jetzt bei Frau Engeland, dass ich eigentlich nie ermüde beim Lesen, sondern ich bin immer wieder, obwohl ich jetzt seit so vielen Jahren auch diesen Beruf ausübe, begeistert und vollkommen entzündet und neugierig auf das, was mir da jetzt wieder zwischen die Finger kommt. Das ist eine ganz ungewöhnliche Art und Weise, finde ich, auch die nichts verliert, sich in ganz fremde Zusammenhänge zu katapultieren. Und das überwältigt mich immer wieder. Da bin ich wirklich verblüfft.
Weil das habe ich mich nämlich auch gefragt durchaus. Also ob, wenn man so viel liest wie Sie oder auch Frau Engelland, ob es noch Überraschungen gibt eigentlich. Oder ob immer das Gefühl hat, oh, ich habe eigentlich, das habe ich doch schon mal bei gelesen.
Nein, man ist natürlich, denke ich, als Literaturkritikerin und vielleicht auch als Buchhändlerin ein bisschen skeptischer und auch unduldsamer, was die Sprache angeht oder wenn die ganze Form überhaupt nicht so etwas hat, dass es einen in irgendeiner Art und Weise überrascht. Das glaube ich schon, das nützt sich so ein bisschen ab. Aber mir geht es so, dass ich dann immer wieder ganz verblüfft bin. Also zum Beispiel habe ich jetzt in diesem Winter Alba de Cespedes, das ist eine italienische Autorin, entdeckt, die ich vom Namen kannte, die in Italien ein großer Bestseller war, schon in den 30er und 40er Jahren. Und dann jetzt wieder entdeckt wurde und auf Deutsch erschienen ist, das verbotene Notizbuch heißt das. Und da war ich dann vollkommen begeistert und verblüfft auch, weil ich gar nicht erwartet habe, dass so aus den 30er, 40er Jahren so eine Stimme auf einmal zu mir vordringen kann. Und das war so die Erfahrung.
Also nochmal, eben auch nicht unbedingt Neuerscheinung, Frau Engelland. Sie wollten auch gerade noch was sagen, ne?
Ja, ich wollte sagen, also das ist wunderbar, dass man immer so viel Neues entdeckt und dann auch wieder neue Stile, neue Schreibarten, formal Neues, inhaltlich ganz anders dargebrachtes. Es kommt ja nicht unbedingt auf das an, was man erzählt, sondern wie man das erzählt. Und da gibt es jeden Monat wieder neue Entdeckungen, die einen wirklich glückselig machen. Und dann entdeckt man auch wieder alte Sachen. Man gibt ja ganz so viele Sachen, zu denen man nicht gekommen ist, die man dann Jahre, Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte später wieder für mich ausgräbt und wo man sich dann wundert und auch bescheiden sein muss, weil man gedacht hat, gewisse Phänomene wären erst in der jetzigen Zeit aufgetreten. Aber nein, auch frühere Zeitgenossen haben die schon erkannt.
Also, was ich auf jeden Fall jetzt höre, zwei begeisterte Leserinnen und über Buchsprecherinnen hier versammelt. Ich bin jetzt mal einfach neutral. Und jetzt, glaube ich, holen wir wahrscheinlich die dritte begeisterte Leserin mit in die Runde. Unter der 0800-2254-2254 hat Claudia Hartwig angerufen. Frau Hartwig, schönen guten Morgen. Frau Hartwig? Frau Hartwig ist zwar in der Leitung, aber aus irgendeinem Grunde kommt sie nicht zu uns. Also, dann habe ich auf jeden Fall die Nummer schon mal gesagt. 0800-2254-2254 oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das kleine technische Problem lösen wir natürlich mit Links. Deutschlandfunkkultur, unsere Sendung über Bücher, die wir zusammen mit der Buchhändlerin Christel Engelland und mit der Literaturkritikerin hier vom Deutschlandfunkkultur mit Maike Albart bestreiten. Es geht um Bücher, nicht nur auf dem Gabentisch, sondern überhaupt um Bücher, die wir gerne lesen. Frau Engelland, welches ist denn Ihr Buch des Jahres sozusagen? Was ist, was haben Sie dieses Jahr für sich entdeckt?
Ah, das Buch des Jahres ist ja schwierig. Ich hätte da, glaube ich, ein halbes Dutzend, die ich ganz toll fand. Aber,
ziehen wir durch die Sendung, das halbe Dutzend. Ja, jetzt fangen wir ganz klein an.
Also ganz klein anfangen. Helga Schubert vom Aufstehen hat mich sehr, sehr doll begeistert. Das ist ein Roman über eine Familiengeschichte über 100 Jahre. Man kann eigentlich, sind autobiografisch ist das eigentlich, sind das einzelne Erzählungen und Skizzen, die miteinander verbunden sind in eine ganz einfache, aber klare und wie polierte Sprache. Schreibt sie ohne Selbstmitleid über eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung, über das Leben im sogenannten Zwergenstaat DDR, aber auch über das Leben in Deutschland nach 89. Sie hat wunderbar Abstand zu sich selbst. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie früher als Psychologin gearbeitet hat und da ganz lakonisch und ohne Selbstmitleid spricht. Sehr, sehr sympathisch, ganz großartig. Eben nicht über große Dinge schreibend, aber großartig über diese ganz alltäglichen Dinge schreiben.
Das Buch ist ja auch gefeiert worden beim Bachmann-Prozess.
Seitdem hatte ich sie auf der Rechnung. Also sie hat letztes Jahr im Juli in Klagenfurt halt eben den Bachmann-Preis mit dem letzten Kapitel dieses Buches, das den gleichen Titel trägt, vom Aufstehen, gewonnen. Und da war ich richtig angefixt, kann man sagen. Da beschreibt sie, wie sie morgens aufwacht und antizipiert den Tag, dass ihr Mann in einer halben Stunde anklopfen wird, dass sie aufstehen wird, sich um ihn kümmern wird, sie ihn schon seit 10 Jahren pflegt und was sie dann so treibt. Und also ganz, ganz wunderbar und auch humorvoll.
Also ein Buch, was Sie auf jeden Fall gerne empfehlen, was Sie auch schon viel verkauft haben?
Ja.
Also wo die Empfehlung dann auch gefruchtet hat?
Ja, glücklicherweise. Also ist einige die hatten erstmal Hemmungen, das zu lesen, weil sie sagten, na, das ist ja kein durcherzählter Text, das sind so einzelne Textsplitter oder Erzählungen, die eben nebeneinander stehen und die dann aber zusammengehören. Eben kein Fließtext als solches, aber wer damit einmal angefangen hat, der hört nicht wieder auf.
Na, wunderbar. Da haben wir also schon unsere erste Empfehlung, Helga Schubert, vom Aufstehen. Wir haben jetzt unser kleines Telefonproblem, glaube ich, gelöst und können Claudia Hartwig begrüßen. Frau Hartwig.
Guten Morgen aus Bremen.
Ja, Sie sind aus Bremen zugeschaltet. Wunderbar, Frau Hartwig. Richtig. Sie sind auch eine begeisterte Leserin?
Das bin ich unbedingt. Alle meine, ich komme aus einer Buchhändlerfamilie.
Oh.
Und deshalb, wenn ich meide Buchhandlungen, weil wenn ich da hingehe, dann komme ich immer mit einem ganzen Stapel raus.
Ja, das eine Leid des anderen Freud, ja?
Genau. Welches Buch haben Sie uns denn als Empfehlung heute, wollen Sie uns präsentieren?
Ja, ich möchte ein ganz besonderes Buch empfehlen, nämlich Erzähltheater für Kinder. Der Titel ist Unterwegs mit Piet und Willi von Katharina Witte. Und zwar interessant ist die Entstehungsgeschichte. Es geht um eine Großmutter, die in Bremen während der Corona-Zeit war und ihre Enkel sind in Bremen, in Hamburg und in Berlin. Und da hat sie Erzähltheater gemacht, das heißt, sie hat die Kinder durch ihr Kinderzimmer geschickt und hat dann hat sie gebeten, mit fünf Gegenständen wiederzukommen. Und daraus hat sie eine Geschichte gemacht. Und 7 dieser Geschichten sind in diesem Buch und eine Anleitung, wie Eltern, Großeltern und Erzieherinnen selber zum Geschichtenerzählen kommen.
Ach, dass man mal tatsächlich selber erzählt und nicht nur vorliest.
Ganz genau, ja.
Sagen Sie, das ist ja ein ganz, ganz aktuelles Buch eben auch, jetzt gerade während der Corona-Pandemie entstanden.
Genau. Also ich glaube, das ist jetzt im Herbst oder im Sommer ist es rausgekommen. Genau. Und durch diesen, also so entsteht eben Kontakt mit Kindern, deshalb muss man sich nicht vor Zoom setzen, aber man kann es auch vor Zoom machen. Und es entsteht eben eine Verbindung zwischen Kindern und Eltern oder Kindern und Großeltern. Und es ist einfach eine Anregung für das nächste Jahr und für Leute, die Lust haben, selber Geschichten zu entwickeln mit Kindern und dazu eine gute Anleitung.
Prima Idee, wunderbarer Tipp, Frau Hartwig. Ich danke ganz herzlich. Solche Bücher, Frau Engeland, also die zum Erzählen anregen, haben Sie da vielleicht sogar noch einen weiteren Tipp, wenn wir schon mal bei so einer wunderbaren Gelegenheit sind, also auf solche Bücher, die man eben nicht nur vorlesen soll, sondern die ja zum Erzählen anregen? Finde ich eine tolle Sache.
Jetzt ad hoc eigentlich nicht. Gut, es gibt natürlich tolle Bücher, die dann die Fantasie derartig anregen, dass man vielleicht selbst auch zum Erzählen kommt.
Mir fällt eins ein, Frau Engeland, und zwar Sascha Stanišić. Den kennen sicherlich viele. Der ist ja auch schon mit Preisen bedacht worden. Dieses Hey, hey, Taxi mit Katja Spitzer zusammen. Erzählt davon, wie der Vater immer wieder ins Taxi steigen muss, weil er viel unterwegs ist. Also das ist autobiografisch. Und er richtet sich an seinen kleinen Sohn und erzählt die verrücktesten Dinge, die mit diesem Taxi passieren auf den Fahrten. Und das ist, finde ich, so schön, weil es dieses Motiv des Abfahrens gibt, das dann verknüpft wird mit Abenteuern. Und das hat etwas Aufforderndes, denke ich, für die Kinder. Die kommen dann auch ins Erzählen und malen sich aus, was passiert, wenn die Eltern denn weg sind. Und das, glaube ich, passt sehr gut in alle Familien, auch in verschiedene Altersgruppen. Und es hat sehr schöne Bilder, ist sehr schön illustriert.
Also schon der zweite Tipp. Frau Hartwig, Sie haben was losgetreten. Ich danke für Ihren Anruf ganz herzlich und wünsche eine schöne Lesezeit bei diesem Wetter lädt einen das ja auch geradezu ein. Babette Fietz ist am Telefon. Frau Fietz.
Oh, guten Morgen.
Oh, guten Morgen.
Ja. Schön. Herzliche Grüße in die Runde.
Ja, wir freuen uns. Also Sie auch eine begeisterte Leserin?
Ja, auf jeden Fall. Lesen gehört zu meinem Alltag und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht lese.
Wenn Sie sagen, es gehört zum Alltag. Wollte ich sagen, wann haben Sie denn Zeit? Weil ich finde das ja oft schwierig im Alltag tatsächlich, sich in ein Buch zu versenken. Wann ist Ihre Lesezeit?
Ja, das stimmt, aber abends nach der Arbeit, vorm Schlafengehen, an den Wochenenden, die langen Sonntage jetzt auch und die Nachmittage, also die verbringe ich mit Lesen, ja.
Und auf was sind Sie da gestoßen, was Sie gerne auch verschenken möchten oder was Sie uns vorstellen möchten?
Also ich habe ein ganz wunderbares Buch gelesen von Julia Philipps, eine amerikanische Autorin, Das Verschwinden der Erde heißt das Buch. Und es spielt in Kamtschatka. Und primär geht es um das Verschwinden zweier Mädchen, also zweier Geschwister. Aber es wird in diesem Buch werden Geschichten von den Frauen, die dort leben, in Kamtschatka erzählt. Und die fließen dann so zusammen. Und um dieses Verschwinden geht es immer nur so ansatzweise. Und das Schöne ist eben, dass so ein reichhaltiges Bild entsteht, wirklich von diesen Frauen, die dort leben. Es hat mich so fasziniert, dass ich am liebsten dorthin fahren würde. Also natürlich auch vor dieser schönen landschaftlichen Kulisse. Das wird auch alles ganz wunderbar erzählt. Ja.
Sagen Sie, wie sind Sie auf dieses Buch gestoßen?
Eine Arbeitskollegin hat es gelesen und ich bin in der Bücherei darauf gestoßen und ich habe es gleich mitgenommen und ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Ja, so hat es mich fasziniert. Ja.
Und werden Sie es verschenken?
Ich werde es verschenken. Ja, ich will es jetzt nicht verraten, aber ja, nee, an meine Schwester werde ich es verschenken.
Na, hoffentlich schläft die noch.
Oder die wohnt in Österreich.
Mhm. Ja. Mal. Auch da sind wir auch zu empfangen. Aber nun gut, ich will Sie nicht beängstigen, also packen Sie Ihr Geschenk schön ein. Und wunderbar, vielen Dank für Ihren Tipp hier, Frau Fietz. Ja. Unsere Telefonnummer, also die 0800-2254-2254. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de und beteiligen sich an unseren Buchtipps hier heute in unserem Gespräch über Bücher. Bücher für den Gabentisch oder auch einfach für sich selbst. Bücher, die wir gerne lesen, Bücher, die wir gerne verschenken. Und wir sprechen da unter anderem mit Christel Engeland, Buchhändlerin, und mit Maike Albart, Literaturkritikerin. Und mit Ihnen natürlich unter der 0800-2254-2254. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wir sind schon gebeten worden, dass wir doch immer am Ende nochmal sagen, über welches Buch wir gesprochen haben, weil doch einige unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht gleich mitschreiben, so eine Anregungsliste sich selber notieren. Also wir haben bereits die Bücher Katharina Witte, Unterwegs mit Piet und Willi. Das war das erste, der erste Vorschlag einer Hörerin. Das ist von Stanicic.
Und wie heißt Katja von Spitzer, Sascha Stanicic.
Sascha Stanicic.
Hey, hey, Taxi. Und das ist bei Mayrisch erschienen.
Und wir haben eben noch einen Tipp bekommen von Julia Phillips, Das Verschwinden der Erde. Die drei Bücher haben wir bisher so tatsächlich schon besprochen. Ach nein, wir hatten
und
am Anfang
Helga
noch
Schubert vom
genau,
Aufstehen.
Von Helga Schubert vom Aufstehen. So, das haben wir jetzt nachgetragen. Eine E-Mail kommt von Anne Neuber. Meine Buchtipps in diesem Jahr. Ich habe auch gelebt. Briefe einer Freundschaft. Der Briefwechsel zwischen Astrid Lindgren und der deutschen Luise Hartung hat mich in diesem Jahr sehr bewegt. Ich habe da vor allem zwei Dinge gelernt, dass solche Figuren wie Charlotte Ritter aus der Serie Babylon Berlin wirklich gelebt haben und zweitens Luise Hartungs Engagement für die Verbreitung von Lindgrens Büchern in Bibliotheken scheint mir eine gute Erklärung zu sein, warum Lindgrens Bücher in Deutschland eigentlich so unglaublich populär sind. Also der Briefwechsel zwischen Astrid Lindgren und der deutschen Luise Hartung. Ich habe auch gelebt, Briefe einer Freundschaft. Das ist eine Empfehlung von einer unserer Hörerin. Briefwechsel. Sie nicken gleich.
Ja, ich finde immer bei Briefwechseln ist das Verblüffende, dass man ja dann Teil des Lebens wird und wirklich eintaucht in diese Beziehungen. Ich bin sehr neugierig und deswegen auch immer eine begeisterte Leserin von Briefwechseln. Es gibt ein Buch, das sehr gut dazu passt. Das ist das Tage- und Notizbuch von Patricia Highsmith bei Diogenes erschienen. Das ist etwas, worüber man viel spekuliert hat. Ein ganz, ganz dickes Buch und es wird einem, das ist bei Astrid Lindgren ja auch so, der Alltag so gegenwärtig. Also da ist es das New York der 40er und 50er Jahre, diese Zeit, in der in Europa der Krieg tobte und sie sich aber eigentlich in so einem Bohemian-Dasein gefiel und mit ihren Freundinnen unterwegs war. Es war so eine ganz andere Realität und man merkt plötzlich, wie eine junge Frau darum kämpft, ihre eigene Stimme zu finden, Schriftstellerin zu werden. Sie arbeitet als Comic-Texterin. Also da ist man dann so mittendrin und eigentlich Tag für Tag dabei in diesem New York. Und dann kommt sie nach Europa, das ja völlig zerstört ist. Und das ist Zeitgeschichte auch, genau wie die Hörerin das geschildert hat. Man wird dann ja eigentlich auf eine ganz ungewohnte Art und Weise jemand, der zuhört, den Stimmen direkt zuhört. Und das finde ich bei Briefwechseln, Tagebüchern eine sehr schöne Art und Weise des Partizipierens.
Ja, das stimmt. Frau Engelland, haben Sie auch, ich höre Sie im Hintergrund.
Ja, also da wäre auch der Berliner Bibliothekar Stresau zu nennen, der von dem es jetzt zwei Bände gibt über seine Tagebücher, die schon mal in den 50er Jahren erschienen sind und jetzt aber neu ediert. Zwei Bände von den 30ern bis in den 40er Jahren, die er leider dann nicht mehr seinen Beruf ausüben konnte und der dann im inneren Exil ist sozusagen sehr, sehr spannend. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Vornamen, ich glaube Max Stresau.
Den werden wir auf jeden Fall nochmal nachliefern. Also Stresau Tagebücher und die Tage- und Notizbücher von Patricia Highsmith. Und angeregt wurden diese ganzen Tagebücher bzw. Briefwechselbücher durch unsere Hörerin Ich habe auch gelebt. Briefe einer Freundschaft, der Briefwechsel zwischen Astrid Lindgren und der deutschen Luise Hartung. Also hier diese Tipps haben wir jetzt hier schon mal ausgetauscht. Annegret Christian ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Christian.
Guten Morgen.
Sie sind etwas verwaschen in der Leitung.
Oh, das tut mir leid. Ich bemühe mich um Besserung. Das ist immer mit der modernen Technik so eine Sache.
Aber Frau Christian, Ihr Tipp wird bestimmt rüberkommen. Welches Buch liegt Ihnen am Herzen?
Also, ich habe festgestellt, dass ich sogar eine Buchverwirrung hatte. Und zwar, also die Autorin ist Hella Kemper. Und das Buch, was mir zuerst einfiel von ihr, war Elbschwimmer. Und das ist ein Buch, wo es um die Recherche zu Badekulturen der früheren Zeiten geht in Flüssen, die wir ja bei uns in Deutschland sehr viel hatten. Aber was mich eigentlich fasziniert hat, war ihr Buch Leben am Fluss, Bekenntnisse einer Elbschwimmerin. Und das ist ganz sinnlich geschrieben, eine Zusammenstellung der Erfahrungen, die sie macht, indem sie ganz regelmäßig, ganz treu und routiniert dann auch zu jedweden Wetterlagen und zu fast allen Jahreszeiten auch in der Elbe schwimmen geht, in diesem großen Strom, auch bei Nebel, bei Kälte und eben diese, ja, teilweise ein bisschen unheimlichen, aber auch ganz beglückenden Erfahrungen ganz schön beschreibt.
Also die Elbe kommt uns näher und das Elbschwimmen kommt uns näher in den beiden Büchern. Ich sage sie nochmal, falls jemand durch die etwas schlechte Telefonleitung das nicht verstanden hat, Hella Kemper, Elbschwimmer und das zweite Buch Leben am Fluss. Frau Christian, danke schön für den Tipp.
Sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Lesezeit jetzt hier im Winter, wenn es dunkel ist und am gemütlichsten auf dem Sofa mit einem guten Buch. Also machen Sie es gut, Frau Christian. Tschüss. Frau Engelland, ein Buch, was auf diese Art und Weise Natur uns ja auch nahe bringt. Ich glaube, Natur, diese Bücher, das liegt Ihnen auch sehr am Herzen. Was würden Sie da noch empfehlen?
Da würde ich die Reihe der Naturkunden empfehlen, die bei Mattes und Seitz herausgekommen sind. Schmale Bändchen, wunderbar bibliophil, mit farblichem Schnitt, mit ganz tollen Zeichnungen und Skizzen der beschriebenen Tiere. Also es sind Tiere- und Pflanzenbände. Besonders Lieblingsband ist der Band zu den Krähen von Kurt Riechelmann, der dort erschienen ist. Man erfährt immer sehr viel über das, also jeder Band ist von einem anderen Autor oder einer anderen Autorin geschrieben und ganz wundervoll herausgegeben von der Judith Schalansky. Mhm. Und in jedem Band erfährt man sehr, sehr viel über das betreffende Tier. Aber genauso ist es auch eine menschliche Kulturgeschichte. Eben in welcher Beziehung hat der Mensch oder die Menschen im Lauf der Jahrhunderte zu diesem Tier verbracht. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes.
Es gibt zum Beispiel diesen Band von Jutta Persson über die Korallen. Da erfährt man auch sehr viel über die Veränderung des Klimas. Und die Bilder sind wunderschön. Es sind ja auch sehr viele Zeichnungen. Man merkt, dass Judith Schalansky Herstellerin ist. Oder ich fand auch wunderbar den Band von Katrin Schumacher. Das waren Füchse. Und richtig. Da geht es auch um die Veränderung der Stadt, wie Füchse sich einnisten bei uns, wie die hier jetzt schon Teil der Stadtbevölkerung geworden sind, durch die Parks schnüren und den Unterschied zu den Füchsen auf dem Land. Und dann ist es immer auch Literaturgeschichte. Also man erfährt sehr viel, aber auf kurzweilige Art und Weise.
Richtig, also von daher ist es wunderbar für Naturwissenschaftler, also für Menschen, die sich für Natur interessieren, aber auch für literarisch Interessierte, also eben ein weites Feld an zu Beschenkenden, die damit glücklich werden können.
Stimmt, und die auch noch mögen, wenn Bücher schön gemacht sind. Also die Reihe der Naturkunden von Judith Schalansky herausgegeben. Angeregt war das Ganze durch Hella Kemper, Elbschwimmer und Leben am Fluss. Ich sage das jetzt immer mehrere Male, damit die Menschen mitschreiben können. Regine Lang ist am Telefon. Frau Lang, schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen. Wie schön, dass Sie das machen.
Ja, naja, wir merken auch, dass wirklich wahnsinnig viele Tipps zu Hause sozusagen lauern darauf, dass Sie
anderen... Ja, total. Anderen, und es ist echt gar nicht so einfach, schöne Bücher zu finden, finde ich. Ich habe was mitgebracht, und zwar von Salka Viertel. Ich weiß nicht, ob Sie die Autorin kennen, eine Polin. Die schreibt ihre Bibliografie, oder schrieb quasi, im Eichhorn Verlag, Das unbelehrbare Herz. Und das ist so etwas, wo ich mich so ein, wo ich so, ich weiß nicht, ich lege mich dann dahin oder ich setze mich hin und dann schwimme ich so mit ihr durch ihr Leben durch. Und das ist so ganz reizend, weil sie so einen mitnimmt, so als wenn sie einen an die Hand nimmt. Das ist so ganz liebevoll, führt sie einen so mit in ihre Kindheit und durch, sie ist Jüdin, und aber in einer gehobenen Schicht in Polen geboren. Und beschreibt einfach das Leben mit den Künstlerinnen und Künstlern des 20. Jahrhunderts. Und also ich habe mich gleich irgendwie so eingebettet gefühlt und ich fand es ganz zauberhaft.
Also der Titel von Das unbelehrbare Herz, Salka genau. Viertel, begeisterte ja. Leserin Regine Lang. Schön, dass Sie angerufen haben. Ist Ihnen das empfohlen worden oder wie haben Sie das
gefunden? Nee, das ist genau der Punkt, warum ich auch noch angerufen habe. Ja. Ich finde es mega schwer, wirklich, wirklich schöne Bücher zu finden. Und die Kritiker oder Kritikerinnen helfen mir manchmal, aber nicht immer, weil sie ja eigentlich mir mit ihrer Kritik nur zeigen, wie sie quasi in die Welt hineinsehen, aber helfen mir nicht wirklich, das Buch zu verstehen. Ich weiß nicht, was Ihre beiden Kolleginnen dazu sagen, aber
da muss ich natürlich protestieren. Denn das ist ja das, was wir eigentlich Tag für Tag versuchen, Frau Lang. Denn ich glaube, es geht schon immer darum, zu erklären, warum jetzt ein Buch gut ist oder eben nicht gelungen. Und das, da habe ich eigentlich immer genau Sie oder andere Leserinnen und Leser im Kopf. Ja. Ich glaube, es geht schon auch darum, jetzt bei Salka Viertel ist ein sehr schönes Beispiel, dann zu erklären, aus was für einer Familie sie kam oder was das auch für eine zeitgeschichtliche Situation in Polen war, welches der literarische Hintergrund war, worauf sich die Art und Weise, autobiografisch über sich selbst nachzudenken, bezieht. Also darum bemühen wir uns eigentlich schon sehr, glaube ich, und auch in einer guten
aber
Buchhandlung.
Ich habe es leider irgendwo gelesen. Also ich bin wirklich in die Buchhandlung gegangen und habe, also ich gehe immer hier in München zur Buchhandlung Lindner, weil ich einfach nicht in den großen Konzernen kaufen möchte.
Ja, sehr gut.
Und gehe dann einfach rum und ich, ganz blöd eigentlich, lasse ich mich so ein bisschen vom Cover oder von dem Schönen anziehen, ne? Und dann habe ich ein bisschen gelesen und dachte, ja, das ist es. Und dann ist es sowas wie ein inneres Gefühl, das ist mehr intuitiv, dass ich das Buch kaufe.
Ja, das passt aber meistens schon. Also jeder Mensch, der sagen würde, er kauft nur nach Autor oder Inhalt. Jeder ist vom Cover angeregt und vom Klappentext. Ist ja nun Pech. Manchmal passt der Klappentext wirklich nicht zum Inhalt. Oder man muss halt dann versuchen, in drei Sätzen das Buch zusammenzufassen. Und wenn Sie bei uns in die Buchhandlung kommen, würden ein halbes Dutzend Kolleginnen befragen über ein bestimmtes Buch. Jeder wird Ihnen was anderes erzählen, weil jeder natürlich was anderes rausnimmt aus dem Buch. Weil jeder andere Interessen hat.
Aber wir haken dann eben da ein, wo wir vielleicht dann eben einfach an uns anhängen können. Frau Lang, eine ganz interessante Nuance auf jeden Fall, wie Sie an Bücher kommen, eben rumgehen. Und offenbar sind Sie da auch nicht alleine. Dankeschön für Ihren Anruf.
Schönen
ich wünsche einen
schönen
vierten Advent auch Ihnen. Wir empfehlen Bücher hier in unserer Sendung. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen. Unsere Sendung Bücher für den Gabentisch oder auch nur fürs eigene schöne Lesen. Wir empfehlen, das sind Christel Engeland, Buchhändlerin Maike Albart, Literaturkritikerin und auch zum Beispiel mein Kollege Thomas Fuchs, Redakteur im Kakadu, Kindersendung auf Deutschlandfunk Kultur, empfiehlt ein Buch.
Ich verschenke dieses Jahr Heul doch von Frauke Angel. In diesem Bilderbuch geht es um etwas, was fast alle Menschen tun und zwar auf der ganzen Welt. Heulen, plärren, weinen, flennen. Frauke Angel lädt uns zu einem kleinen Familientreffen ein, das damit beginnt, dass ein Junge weint, da er einfach keine Lust auf das obligatorische Familienfoto hat. Davon ausgehend lernen wir anschließend eine Großfamilie kennen, in der viel geheult wird. Die Gründe für diese Tränen sind vielfältig. Oma weint aus Weltschmerz, wenn sie an die vielen schlimmen Dinge denkt, die auf der Welt passieren. Papa heult, da ihm die Seele wehtut, weil er so selten seinen Sohn sehen kann. Steffi heult für zwei, sogar wenn der Film überhaupt nicht traurig ist. Und die Babys, Adele und Alfonso, heulen, wenn sie Hunger haben, Zähne bekommen, die Windel voll haben oder sich einsam fühlen. Das Besondere an diesem Bilderbuch ist die Mischung aus Erzähl- und kurzen Sachtexten. Denn zu jeder Heulsituation gibt es einen kleinen Textkasten mit Sachinfos zum Thema Weinen. warum Tränen salzig sind, dass vor 200 Jahren Wein in Europa als angesehen galt oder woher der Begriff Krokodilstränen stammt. Die leicht verfremdeten Illustrationen von Stefanie Brittnacher sind eindrucksvoll und gefühlsstark in einem intensiven Blauton sowie in Rot und Weiß gehalten. Richtig klasse finde ich, wie divers Frauke Angel das Buch angelegt hat. Diese Familie ist bunt. Der Junge sitzt im Rollstuhl, die Menschen haben verschiedene Hautfarben, Mama hat eine Freundin und Onkel Klaus einen Klaus. Doch wird dies mit keinem Wort thematisiert, ist einfach Normalität.
Ich musste jetzt hier währenddessen immer wieder ein bisschen lachen, weil ich das sehr schön fand, wie Heul doch ein großes Spektrum abbildet und überhaupt nicht traurig ist als Bilderbuch. Frau Engeland, ich weiß, dass Sie auch Bilderbücher immer wieder im Fokus haben. Was empfehlen Sie da gerne?
Wenn es um Gefühle geht, sehr gerne Heute fühle ich mich. Das ist ein Bilderbuch, das ganz ohne Worte auskommt, schwarzgrundig und Fische als Helden hat. Und der ärgerliche Fisch zum Beispiel ist ganz großartig, ist mein Lieblingsfisch. Da können Kinder, junge Kinder so ab drei, vier lernen, dass es ganz normal ist, verschiedene Gefühle zu haben und eben, dass das eben auch vorübergeht. Ansonsten würde ich dieses Jahr auf alle Fälle Honey hat Nikoläuse empfehlen. Ein wunderbares Buch der Bonner Autorin Judith Merchant, die damit ihr erstes Kinderbuch, auch Bilderbuch vorlegt. Sehr schön illustriert von der Trixie Royek. Da geht es um die titelgebende Honey, die halt auf ihrem Kopf kleine Nikoläuse hat. Und die müssen dann wieder vertrieben werden mit ganz vielen tollen Dingen wie einer besonderen Schokolade, einem Schaumbad in der Wanne und besonderen Nikolaus-Verabschiedungsliedern.
Was zeichnet denn ein gutes Kinder- oder Bilderbuch aus, Ihrer Meinung nach?
Das kommt natürlich auf die Altersgruppe aber ich denke, es kommt eben auf die Illustrationen an, die halt eben ganz entscheidend sind, an die das Kind anknüpfen kann. Für die Kleinen dann die klaren Bilder und je älter dann, desto vielseitiger können die sein. Und dann finde ich immer sehr schön, wenn das Bilderbücher sind, die eben auch Welt erklären, aber in Form von Empathie wecken oder dem Kind zeigen, sie sind nicht allein mit bestimmten Gefühlen oder Situationen, sondern dass sie aufgehoben sind in Geschichten, die ihnen zeigen, dass das normal ist und dass man damit umgehen kann. Eben auch Geschichten, aber Kinderbücher liebe ich eigentlich die Sachen, die zeigen, das Leben hat Veränderungen, aber Veränderung ist nicht immer schlecht. Es wird nicht alles wieder gut insofern. Also nein, es wird nicht alles wie vorher, aber auch anders ist gut.
Also wir haben jetzt hier in diesem kleinen Segment schon drei Bilderbücher. Also Frauke Engel, Heul doch. Dann haben Sie, Frau Engeland, das Buch empfohlen, Heute fühle ich mich. Fällt Ihnen da eine Autorin, Autor ein?
Da müsste ich nochmal überlegen. Bin heute namenlos, genau.
Und Honey hat Nikoläuse von Judith Merchant.
Genau.
Diese Kinderbücher, diese Bilderbücher empfehlen wir hier also in unserer Sendung über Buchempfehlungen, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch für jeden Tag. Die Bücher, die wir hier alle ansprechen, sammeln wir. Die Liste stellen wir ins Internet auf unsere Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Und wenn Sie da sowieso schon mal stöbern, was ich Ihnen sehr empfehlen kann, dort gibt es auf jeden Fall, wenn Sie unter der Suche Bücher oder Suche Lesart oder Buchkritik oder Krimi-Bestenliste oder suchen, da befinden sich sämtliche Tipps, die wir hier Ihnen im Laufe einer Woche oder überhaupt geben, nochmal wunderbar zum Nachlesen. Also unsere Seite www.deutschlandfunkkultur.de auf jeden Fall immer anklicken und die Bücher suchen, die wir Ihnen hier während der Sendung angesprochen haben. Und da ich jetzt hier so ins Stottern komme, suche ich mir Hilfe bei Frank Mertens. Der ist nämlich am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Mertens.
Guten Tag, Frau Heise. Schön, Sie zu hören und hervorragend. Also mein Vorschlag, ein Buch, Die sieben Säulen der Weisheit.
Die sieben Säulen der Weisheit.
Und da ist Folgendes, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich habe noch nicht mal den Sockel dieser Säulen erreicht, ja. Und zwar, Sie kennen bestimmt den Film Lawrence von Arabien. Mhm. Und der beruht, dieses Buch beruht auf Tatsachenberichte, denn dieser E.T. Lawrence war selber involviert in die Zeit, und zwar bezieht sich das in die Zeit 1918, 17, 18, während dem Ersten Weltkrieg, die Osmanen, die Engländer, die Franzosen. Und wir haben ja heute die Problematik, dass viele Menschen aus dem Nahen Osten flüchten. Ja? Und das wäre wirklich, um einige mal klarzumachen, was da eigentlich organisiert worden ist. Ja? Und dann hätte ich vielleicht noch einen Vorschlag.
Warten Sie ganz kurz. Also Sie lesen gerne historische Romane.
Unter anderem, ich lasse mich auch mal auf so, na, wie sagt man das, so leichte Literatur ein, ja, wie es gerade mal so über die Welt läuft, ne, um mal ein bisschen abzuschalten, weil es gibt manche Bücher, die kann man nicht auf einem Rutsch runterlesen. Ja, da muss man auch irgendwo noch ein bisschen, vielleicht darf ich es mal so sagen, das Hirn einschalten. Ja, ich sag's mal so. Ne?
Und sich Zeit lassen.
Ja, richtig, richtig. Ich habe einige Bücher, die habe ich mal beiseite gelegt, weil einfach mit dem ich da konfrontiert werde, das kann man einfach nicht so schnell verarbeiten. Ja? Das ist schon extrem emotional und auch auf die heutige Zeit bezogen. Ne? Vielleicht darf ich noch ein Ding ranbringen, und zwar tödliche Schatten, tröstendes Licht.
Tödliche Schatten?
Tröstendes Licht.
Tröstendes Licht.
Ein Franziskaner in Uniform. Und zwar geht es um einen Pater Gerion Goldmann, der hat auch wirklich gelebt. Der ist 2003 verstorben. Ich habe mir das besorgt als Hörbuch. Das ist also auch mal faszinierend. Das sind 8 Stunden, ja. Und ich habe mir dann wirklich die Zeit genommen, ein Ding nach dem anderen anzuhören, ja. Und das ist wirklich jemand, der als Zeitzeuge, ja, was der erlebt hat, ich sag mal so, das geht auf keine Kuhhaut, ja, während der Nazi-Zeit, was er alles da durchgemacht hat, ja.
Herr Mertens, vielen Dank, dass Sie auch das Thema Hörbuch hier nochmal eingebracht haben. Also, ich habe mir notiert, Edward Lawrence, die 7 Säulen der Weisheit, und die zweite Empfehlung, tödliche Schatten, tröstendes Licht. Da müssen wir, glaube ich, noch den Autoren nachreichen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Der Autor, warten Sie mal, ich habe gerade das ist Verlag St. Ottilien.
Herr Mertens, wir suchen das zusammen und setzen es auf die Liste. Das ist dann vielleicht genauer. Ich danke ganz herzlich für den Anruf hier.
Darf ich noch eins sagen? Ich wünsche euren Buchhändlern, wir haben zwar diesen verdammten Virus, ja, aber vielleicht wäre es schön, wenn es ein Büchervirus geben würde, dass die Leute mehr lesen.
Ja, unbedingt.
Ja, das wäre das Positive. Ne? Und da kann man abschalten und relaxen und auf andere Gedanken kommen.
Herr Mertens, in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, Frau Engeland,
Sie hat dafür tun, die Leute zu infizieren, wenn sie das nicht schon sind, mit Büchersucht.
Ganz genau. Und diejenigen, die sich vielleicht von Büchern nicht so anstecken lassen, die greifen zu Hörbüchern. Sie haben sicherlich auch Hörbücher in Ihrer Buchhandlung.
Ja, da würde ich jetzt empfehlen, zum Beispiel von Richard Osman, der Donnerstagsmordclub. Ein wunderbar kurzweiliger, humorvoller Krimi im britischer Manier, in der es um eine gehobene Seniorenresidenz geht, wo 4 Residenten erst Cold Cases im Puzzlestübchen lösen, und dann kommt es dazu, dass ein Bauunternehmer, der das Areal erweitern soll, ermordet wird, und dann ermitteln die halt eben in einem ganz frischen Fall. Das ist wunderbar eingelesen.
Ich finde auch ganz toll die Hörbücher von Eva Mattes, Jane Austen. Da kann man eigentlich zu jedem greifen, weil Eva Mattes diese Qualität hat der Stimmgestaltung. Also die verschiedenen Figuren, die Szenerien, das wird immer richtig von ihr ausgemalt. Da werde ich auch nie müde. Das kann man wunderbar beim Kochen hören. Das nimmt überhaupt kein Ende. Auch diese ganzen Verwicklungen im England ihrer Zeit. Also es ist sehr schön geschildert.
Jane Austen,
im Grunde genommen alles. Also da gibt es ganz unterschiedliche Romane, die sie eingelesen hat, von Eva Mattes, alles im Hörbuch.
Ja. Also in eine ganz andere Richtung geht, glaube ich, unsere Hörerin Kohlmann. Schönen guten Tag, Frau Kohlmann.
Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Gerne.
Ich stelle vor, die Räuber vom Liang Shanmo, das ist ein alter chinesischer Klassiker, einer der 4 chinesischen Klassiker aus dem 14. Jahrhundert, also schon ziemlich alt. In Deutsch gibt es das nur noch antiquarisch leider. Ich hoffe, dass vielleicht der ein oder die andere Verlegerin dies hört und das mal wieder auf den Markt bringt. Es wurde übersetzt von Frank Kuhn, aber auch nur unvollständig, weil dort finden sich einige Zoten und derbe Sachen, die dem Publikum damals wohl nicht zugemutet werden konnten. Es geht darum, dass sich ein paar Gesetzlose zusammengetan haben und reiche Leute ausrauben, gegen den Staat rebellieren, so ein bisschen Robin Hood-mäßig, nur so, dass sie alles für sich selbst behalten und nicht den Armen abgeben. Und das Spannende ist, obwohl es so alt ist, man merkt dem Ding das Alter nicht an. Es ist spannend und witzig und es ist einerseits zwar eine komplett andere Welt, also China, 14. Jahrhundert, ganz anderes Gesellschaftssystem, als wir es hier kennen, aber man merkt, die Menschen sind die gleichen. Also es ist wie so ein spannender Mafia-Krimi. Also ich finde es unglaublich gut und sehr schade, dass es das nur noch antiquarisch greifbar gibt. Es wurde in seiner langen Geschichte auch mehrmals verboten, weil es natürlich auch zum Aufruhr aufruft. Und
das ist ja spannend, was Sie erzählen. Wie sind Sie auf dieses Buch gekommen?
Tatsächlich über ein anderes Buch, das Buch von Chen Fu, Aufzeichnungen aus einem flüchtigen Leben. Das ist vor ein paar Jahren bei Mattes und Seitz erschienen und die Erzählstimme dort erzählt davon, wie die sich immer mit ihren Freunden betrinken und dichten und dann aus den Räubern vom Liang Shanmore zitieren und sich selber wie so Räuber fühlen. Und da habe ich gedacht, das klingt ja cool, das will ich auch mal lesen. Also tatsächlich über ein anderes Buch. Und es ist leider viel zu unbekannt dafür, dass es insgesamt in der Weltliteratur, vor allem im ostasiatischen Raum, so einen hohen Rang hat und so oft adaptiert wird, finde ich es unglaublich schade, dass es hier nur noch antiquarisch greifbar ist.
Ja. Toll, dass Sie das vorgeschlagen haben. Ich muss noch ganz kurz gleich, wie hieß das zweite Buch, was Sie vorgeschlagen haben?
Aufzeichnungen aus einem flüchtigen Leben von Chen Fu, S-H-E-N-F-U.
So, jetzt wollte Maike Albart etwas sagen.
Dazu passt sehr gut dieses berühmte Kopfkissenbuch. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, Frau Kohlmann. Das sind die Aufzeichnungen einer chinesischen Hofdame. Das ist auch in der anderen Bibliothek erschienen und sehr schön aufgemacht. Auch ein Klassiker, der der eine große Rolle spielt in dieser ganzen asiatischen Kultur. Das ist aber aus Japan. Also das ist so ein bisschen ein anderer Kulturkreis, aber trotzdem ganz wunderbar eine große Entdeckung. Erinnere ich mich noch gut dran.
Ja, ich glaube, da gibt es auch eine ganz tolle Ausgabe bei Manesse, oder gab es zumindest?
Ja, bei Manesse, Sie haben recht, das war bei Manesse, ja.
Das Kopfkissenbuch, habe ich das richtig aufgeschrieben?
Ja.
Denn die Leute, nicht nur ich notiere hier ja, sondern auch am Radioapparat notieren die Leute die Bücher, die wir empfehlen. Frau Kohlmann, das war jetzt ganz, ganz was anderes, wunderbar. Auch schön, wie Sie geschildert haben, wie Sie auf die Bücher gekommen sind, nämlich durch ein anderes Buch. Dieses bei den historischen Büchern möchte ich ganz kurz nochmal bleiben. 14. Jahrhundert und das Gefühl haben, es ist eigentlich, könnte auch heute sein. Frau Elbart, das ist doch ein Phänomen, oder? Wie frisch die bleiben zum
Teil. Ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass es doch eine ganz andere Zeit ist und etwas sehr Fremdes. Das kann ja auch produktiv sein für uns Leser. Also wir machen uns dann doch bewusst, was für andere Regeln und Gesetze geherrscht haben. Und für mich war jetzt die große Erfahrung in diesem Jahr wieder, obwohl ich mich damit im Studium beschäftigt habe, Dante zu lesen. Das war ja ein großes Jubiläum, auch 14. Jahrhundert, aber Italien. Und da fand ich sehr inspirierend, sich nochmal mit der Hölle zu befassen und den ganzen Kämpfen, die in Italien da eine Rolle gespielt haben, dieser bildlichen Kraft, die diese Literatur auch immer noch entfaltet, wenn man sich da hinein versenkt. Und ich glaube, das ist auch etwas sehr Wohltuendes, wie Frau Kohlmann das geschildert hat. Auf der einen Seite sind es urmenschliche Erfahrungen von Liebe, von Leid, von Verfolgung, von Hass und dann aber ganz andere gesellschaftliche Systeme. Und dadurch, glaube ich, begreifen wir auch etwas von unserer eigenen Zeit.
Also historische Romane durchaus ans Herz gelegt. Frau Kohlmann, vielen Dank und allen anderen nochmal unsere E-Mail ans Herz gelegt. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir reden hier über Bücher in der im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur und zwar mit Christel Engelland, Buchhändlerin, und Maike Albart, Literaturkritikerin, und mit Ihnen, die Sie beispielsweise Tipps gegeben haben, wie Alexander Manderscheid per E-Mail. Ich möchte auch zwei Bücher empfehlen, schreibt er, auch in Kamtschatka spielt, weil wir am Anfang ja mal ein Buch aus Kamtschatka hatten, auch in Kamtschatka spielt das Buch An das wilde Glauben von Nastassja Martin. Die Anthropologin erzählt in dem schmalen Band davon, wie ein Bär ihr ins Gesicht gebissen hat und sie im Glauben der Einheimischen dadurch zu einer Mideka wird, halb Mensch, halb Bär. Also das der eine Tipp von Alexander Manderscheid, An das wilde Glauben.
Oh, das ist auch wieder Mattes und Seitz. Da sieht man doch, dass gewisse Verlage immer wieder auftauchen, auch wenn sie eigentlich ganz kleine Verlage sind.
Aber auch sehr, sehr besondere Bücher dann offenbar haben.
Ja, genau.
Zum Zweiten empfiehlt Herr Manderscheid Im Unterland von Robert McFarlane. Äußerst sprachgewandt, mit viel Hintergrundwissen von seinen Ausflügen in die unterschiedlichsten Höhlen erzählt er. Besonders mitgerissen hat mich seine Tour in die Katakomben unter Paris, wo ich schon beim Lesen Platzangst bekommen habe. Im Unterland von Robert McFarlane. Das ist ja auch immer ganz schön. Also solche doch etwas abseitigen.
Ja, das ist ein großartiger, also ein richtig dicker Wälzer. Gibt es inzwischen auch als Taschenbuch. Sehr originell, muss ich sagen.
Im Unterland. So, jetzt wollen wir uns noch mal wieder einen Hörer. Frank Fingerhut ist am Telefon.
Ja, guten Morgen.
Herr Fingerhut, schönen guten Morgen. Sie haben auch eine Empfehlung auf Lager. Verschenken Sie Bücher zu Weihnachten?
Ja, ich habe ein Buch zu verschenken, das ich mir auch vor einigen Monaten selbst gekauft habe. Eine relative Neuerscheinung in der anderen Bibliothek. Mhm. Und zwar von Philippe Monnier, ein Autor, der relativ jung gestorben ist, mit 47 Jahren, so seit der Hälfte des 18. Jahrhunderts gelebt hat. Das Buch heißt Venedig im 18. Jahrhundert. Und wenn Sie die andere Bibliothek kennen, dann wissen Sie, dass die Aufmachung allein schon das Auge reizt. Und wenn man Venedig liebt und seine Kultur- und Kunstgeschichte, dann ist dies wirklich ein Schatz. Das Buch, der Autor erzählt also über die prägende und letzte Hälfte des 18. Jahrhunderts vor dem Einmarsch von Napoleon und damit dem Tod der Republik. Und das ganze Leben spiegelt sich in diesem Buch wieder. Literatur, Theater, Autoren, Malerei, das Leben, wie die Venezianer miteinander lebten. Und das ist eine abenteuerliche Reise. Und wenn man auch nicht alles weiß und nicht alles nachvollziehen kann, ist es ein wunderbares Buch, in das man sich ganz tief versenken kann. Und wie alle anderen Bände der anderen Bibliothek, sehr liebevoll aufgemacht.
Ach, schön.
Das sind auch Exemplare, die ja limitiert sind. Also die Auflage der Hardcover ist limitiert. Und danach gibt es die Bände, wenn sie dann wieder aufgelegt werden, nur noch als Broschüre.
Also man besitzt etwas sehr Besonderes. Maike Albart nickt hier gegenüber mir.
Ja, die andere Bibliothek ist großartig, weil es immer alles sehr, sehr sorgfältig auch mit Nachworten und Anmerkungen ausgestattet ist. Sie könnten dazu noch Casanova lesen, Herr Fingerhut. Also die Geschichte seiner Flucht aus den Bleikammern. Da gibt es auch eine schöne Ausgabe bei C.H. Beck, so ein Broschurbändchen. Da haben Sie dann noch gleich einen O-Ton, auch aus der Zeit. Das ist, glaube ich, sehr passend. Oder aus der anderen Bibliothek hat mir jetzt gerade sehr gut gefallen von Catherine Gore. Das ist ein viktorianischer Roman von Fontane übersetzt. Der ist noch nie auf Deutsch, also in einer anderen Übersetzung im 19. Jahrhundert mal erschienen, von 1842 ursprünglich, Der Geldverleiher. Das ist ein sehr mitreißendes Buch darüber, dass London eigentlich nur aus Schulden besteht und alle auf Pump leben. Also da lernt man sehr viel und erfährt auch etwas über den Antisemitismus in der Aristokratie. Also auch das eine große kulturgeschichtliche Erfahrung.
Dann danke ich Ihnen sehr für den Tipp und ich hänge noch ganz kurz eins dran, und zwar den Band von Robert Byron, auch erschienen früher in diesem Jahr, über den Berg Athos, die berühmte Mönchsrepublik. Auch der ist in der anderen Bibliothek erschienen mit einem wunderbaren Motiv, einem der berühmtesten Klöster, nämlich dem Kloster Simonos Petras auf der Halbinsel, die auf einem großen Felsbrocken liegt. Also auch das ist ein wunderbarer Exkurs in die Geschichte der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, als er damals mit Freunden schon auf den Athos gereist ist. Auch wunderbar gestaltet.
Toll, Herr Fingerhund. Man hat direkt Lust, sich all diese Bücher unter den Arm zu klemmen, ja, und dann heute am Wochenende noch zu lesen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf, Herr Fingerhund. Frau Engeland, ich wollte Sie gerne noch etwas fragen, nämlich, das fällt mir jetzt gerade ein, wir haben jetzt auch immer wieder mal von Büchern, wo die Hörer gesagt haben, das habe ich super gerne gelesen, aber die sind vergriffen. Was machen Sie als Buchhändlerin, wenn jemand kommt und beispielsweise hier die Räuber von Longchamp haben möchte? Was machen Sie dann?
Ja, dann suche ich für meine Kunden auf zwei verschiedenen antiquarischen Plattformen, die jeweils hunderte von Antiquariaten im deutschsprachigen Raum bündeln, dem antiquarischen Buchservice oder Booksfuchs, und schaue, ob ich es bekommen kann. Dann geht das nicht von heute auf morgen, wie die Sachen, die wir beim Zwischenhändler bestellen. Mhm. Aber wenn es denn eins gibt, sozusagen auf dieser Plattform bei den Kollegen, dann haben wir das auch in der Regel über innerhalb von 5 Tagen. Ist natürlich ein paar Euro, wenn auch nicht allzu mehr teurer, als wenn man sich versucht, selbst das zu besorgen. Aber das übernehmen wir natürlich auch gerne, diesen Service.
Also das wollte ich nämlich hier nochmal gesagt haben, dass da die stationären Buchhandlungen eine große Hilfe sein können bei der Suche nach diesen doch vielleicht sogar schon vergriffenen Büchern. Ich begrüße am Telefon Daniel Trepsdorf. Schönen guten Tag, Herr Trepsdorf.
Ich grüße Sie. Hallo in die Runde.
Sie möchten schön, Werbung in eigener Sache machen.
Ja, ich dachte, Menschenskinder, dürfen die Autorinnen und Autoren nicht fehlen, wenn sie so eine schöne Ankündigungssendung machen und ein paar Tipps geben. Es ist aber nicht nur der narzisstische Hintergrund, der mich treibt, sondern vor allem auch der Mehrwert für die Leserinnen und Leser. Denn unser Buch, was ich gern vorstellen möchte, das gibt es auch mit einem Zusatzservice. Wir kommen nämlich mit einem Kamishibai-Erzähltheater inklusive der Geschichte und zwei Kolleginnen und Kollegen in die Schulen im nordostdeutschen Raum und erzählen die Geschichte des Buches, dem Aufstand der Umlaute, erzählen wir nach sozusagen in den Schulen. Denn es geht um Mobbingprävention, um Werteerziehung, um das Abwenden von Schulgewalt in der Grundschule.
Der Aufstand der Umlaute.
Genau.
Das hätte jetzt für mich eigentlich eher nach einem Buch geklungen, wie man sich die Sprache aneignet.
Das ist genau der Punkt, weil ich meine, im Grunde reden wir ja darüber, was war zuerst das Henne-Ei-Problem? Waren es erst die Fantasie? War es unsere Gefühle? Waren es unsere Emotionen? Oder waren es Buchstaben und Worte, die es gestattet haben, im Prozess der Zivilisation der Menschheit erst diese auszudrücken und einander verständlich zu machen? Mhm. Und der wesentliche Punkt aber ist folgender natürlich, wenn, ich habe mal beim Kindergeburtstag gesessen, da kamen halt 8-Jährige und haben sich darüber gestritten, wie viele Buchstaben das Alphabet hat. Ne? Und die meisten sagen natürlich 26. Und ein Kind hatte bewusst auf den Boden gestampft und gesagt, nein, das sind 30, ich will die Umlaute und das SZ nicht ausblenden. Das ist eine Form von Ausgrenzung und Mobbing.
Großartig.
Genau. Und dann sagten wir, haben wir alle diskutiert miteinander und dachte, Menschenskinder, da sollte man eine Geschichte draus machen. Und der Entstehungsprozess, ganz kurz angerissen, ist halt nicht nur Arbeit in so einem Demokratiezentrum, dass wir selbst mit meinen Demokratiepädagoginnen darüber gesprochen haben, sondern dass wir in die Schulen gegangen sind, um mit den Schülerinnen zu reden. Wie möchtet ihr euch denn so ein Anti-Mobbing-Buch, so ein Vorlesebuch, was mit Kamishibai-Theater noch verknüpft ist, wie stellt ihr euch das vor? Dann sind wir mit den Skripten zu den Schülern gegangen, in die Grundschule, zu den Pädagoginnen und Pädagogen und haben quasi anhand des Feedback-Prozesses dieses Buch geschrieben.
Also jetzt wissen wir ganz genau, wie so ein Buch auch entstehen kann, was dann tatsächlich vielleicht auch, hoffen wir jedenfalls, die Jugendlichen zum Nachdenken da anregt. Also
auf jeden Fall.
Mitten reingeguckt in die Autorenstube sozusagen. Daniel Trepsdorf, Dankeschön. Der Aufstand der Umlaute ist notiert. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, vielleicht auch beim Lesen von anderen Büchern, die wir hier noch vorschlagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Machen Sie es gut. Und gebe gleich weiter an Anja Brockharte. Schönen guten Tag, Frau Brockharte.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Sie sind schon so lange in der Leitung, dass Sie dachten, Sie kommen gar nicht mehr dran. Aber
ja,
jetzt ist es soweit.
Ich hatte jetzt aufgegeben, weil ich dachte, es gibt gleich Nachrichten. Ich möchte empfehlen, in der zweiten Reihe von Katrin Thiemann, das ist das erste Buch der Autorin. Es geht darum, um die Geschichte ihrer Großmutter, die als Pastorenfrau in Münsterland gewohnt hat. Ihr Ehemann war sehr widerständig unterwegs und ist daher auch inhaftiert worden im KZ Buchenwald. Sie selber hatte 9 Kinder und beschreibt die Zeit des Zweiten Weltkrieges aus der Perspektive einer Pastorenfrau. Ganz praktisch, ganz alltäglich. Mhm. Und durch diese Art zu beschreiben, wird klar, wie groß die Schrecken des Zweiten Weltkriegs waren, was Menschen damals einfach erdulden mussten, was passiert ist, wie allgegenwärtig Gewalt gegen Menschen dort gewesen ist, wie schnell das passieren konnte, dass einfach das ganze Haus zerbombt war, wie schnell das passieren konnte, dass nahe Angehörige gestorben sind. Und das Buch hat mich sehr ergriffen. Es ist nach einer wahren Geschichte erzählt, also an dem Schicksal der Großmutter eben orientiert. Aber
haben Sie dieses Buch gewählt, weil Sie mit dem Münsterland was zu tun haben? Weil manchmal ist es ja so, dass man da zu Büchern greift, die vielleicht auch die Gegend, in der man lebt oder war, abbildet.
Ja, ich komme ursprünglich aus der Gegend, in der Nähe komme ich daher, aber das ist nicht der Grund. Ich kenne die Autorin persönlich, das ist ihr erstes Buch und es hat mich wirklich sehr ergriffen, muss ich sagen.
Katrin Thielmann in der zweiten Reihe.
In der zweiten Reihe und wenn heutzutage so Bestrebungen aus rechten Kreisen so wieder wach werden, könnten nicht so rechtsradikale Strukturen inklusive Kriegshandlungen und so weiter doch mal wieder eine Rolle spielen. Man macht sich überhaupt nicht mehr klar, wie stark das in das Leben aller Menschen eingegriffen hat, bis zum kleinsten Detail. Und es ist wirklich in meinen Augen auch ein Antikriegsbuch und sollte wirklich in diesem Fall auch mal nicht in der zweiten Reihe sein, sondern in der ersten Reihe. Dazu kommt, dass es ein ganz toller kleiner Verlag ist, der Baltrum Verlag. Und ich bin auch hier, um mal so die kleinen Verlage so ein bisschen ins Rampenlicht zu rücken und zu sehen, was gibt es denn da eigentlich
alles. Also der Baltrum Verlag in der zweiten Reihe, Katrin Thielmann. Dankeschön an Anja Brockhardte hier heute in unserer Sendung über Bücher, die wir empfehlen können. Und wir wollten noch etwas hinten anfügen, weil gerade als letztes Buch in der zweiten Reihe, also über den Zweiten Weltkrieg, empfohlen worden ist. Maike Albart hat noch etwas anzufügen.
Da passt sehr gut ein Buch von Timothy Snyder und der Illustratorin Nora Krug dazu über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand. Das ist großartig bebildert mit Zeichnungen. Es gibt auch viel Text, den Nora Krug aber selbst dann wieder grafisch umgesetzt hat. Und es geht um die Verhaltensweisen, wenn sich Gesellschaft verändert, weil das die Hörerin ja auch gerade erzählt hat, also wie man sich dem widersetzen kann. Es ist wirklich auch ein Buch für unsere Zeit, obwohl es natürlich den Zweiten Weltkrieg als Hintergrund hat. Und das ist unglaublich schön aufgemacht, auch mit historischen Fotos, mit sehr vielen Materialien, sehr sorgfältig gestaltet. Und es gefällt, denke ich, auch ganz jungen Lesern und auch allen, die sich für Geschichte interessieren und für die Möglichkeiten, die wir haben, auf politische Veränderungen zu reagieren.
Tyrannei. Frau Engelland, spielen Graphic Novels eine große Rolle bei Ihnen im Buchhandel?
Leider nein. Also bei uns nicht so, aber natürlich ist aktuell die Graphic Novel zu Sapiens von Yuval Noah Harari also schon ein Ding. Da ist jetzt gerade der zweite Band rausgekommen, der sich auf seinen Sachbuch Kurze Geschichte der Menschheit bezieht, also dieser Popstar der israelischen Historienzunft hat zusammen mit einem Illustrator jetzt nach und nach sind die dabei, das Ganze grafisch aufzuarbeiten und jetzt geht es um die Sesshaftwerdung im zweiten Teil, der jetzt gerade erschienen ist.
Was mir auffällt in unserem Gespräch hier und auch unter den ganzen vielen Empfehlungen unserer Hörerinnen und Hörer, dass wir ganz wenig oder bisher kaum Romane, glaube ich, empfohlen haben. Maike Albart, ein Roman von Ihnen.
Ja, das hat mich auch gewundert, denn das ist ja eigentlich das, wo man auch am besten drin versinken kann. Also wir haben ein paar historische Dinge erwähnt. Ich finde in diesem Jahr Sascha Marianna Salzmann ganz wunderbar. Im Menschen muss alles herrlich sein. Das ist ein Roman über die Wolfszeit der Perestroika in Russland und wie dann da in der Sowjetunion zuerst und wie dann da die Familie, um die es geht, reagiert und wie die Mutter der Familie dann entscheidet, so kann es nicht weitergehen. Eine wird krank, die Tochter will dann Medizin studieren und sie kommen dann irgendwann nach Deutschland. Und diese ganze Erfahrung, also in so einer gesellschaftlichen Umbruchszeit, die fand ich wunderbar zu lesen. Also sehr, sehr aufregend auch.
Also eine Empfehlung von Maike Albart. Vielleicht schließt sich Christina Ackermann an, denn unsere Hörerin hat, glaube ich, einen Roman vorzustellen. Frau Ackermann. Frau Ackermann? Oh, ich glaube, Sie müssen nochmal anrufen. Sie sind überhaupt nicht zu verstehen, leider. Überhaupt gar nicht. Mhm. Sie probieren das einfach nochmal anzurufen in der Zeit, Frau Engeland. Sie hatten noch einen Roman.
Ja, also vielleicht von Kuo Pham, wo auch immer ihr seid. Das ist eine deutsch-vietnamesisch-amerikanische Familiengeschichte. Geht aus von einer jungen deutschen Journalistin, die sich eigentlich um ihre Familiengeschichte gar nicht kümmert. Ihr Vater ist aber nach Deutschland gekommen, eben im Zuge der Vietnamkriegszeiten, sehr gut angekommen. Und jetzt, als die Großmutter in den USA stirbt, da sieht sie sich mit der Geschichte der Familie konfrontiert. Und wir haben auf der einen Seite eben eine Familiengeschichte, wir haben die Fragen der Identität und wir haben aber auch eben sehr viel Zeitgeschichte da drin. Sehr, sehr schön gemacht, sehr spannend.
Wo immer ihr seid, von Kuo Pham. Der Roman, den Sie also empfohlen haben. Mhm. Wir haben auch eine Empfehlung unserer Kollegin Kim Kindermann, die hier in unserem Sender Redakteurin ist, einmal seit Sachbuch, aber auch im Wissenschaftsbereich. Hören wir an, was sie empfiehlt, was sie dieses Jahr verschenkt.
Ich verschenke dieses Jahr Alles glänzt von Jacqueline Woodson. Dieser großartige Roman beginnt am Tag von Melodies großer Feier. Die 16-Jährige ist auf dem Sprung ins College und sie trägt ein Kleid, das eigentlich schon ihre Mutter zu diesem Anlass hätte tragen sollen. Eigentlich. Aber Iris war damals schwanger. Schwanger mit Melody. Von hier setzt sich die Geschichte wie ein Puzzle zusammen. Jede Erinnerung ist ein neues Teilchen. Die Erinnerung von Melody, die sich immer nach ihrer Mutter sehnte, die von Iris, die aus der frühen Mutterschaft floh und das Kind samt Ex-Freund und Kindsvater bei ihren Eltern zurückließ, dazu die Erinnerungen der Großeltern und die von Aubrey, Melodys Vater. Jede und jeder mit seiner eigenen Sicht, eigenen Gefühlen, Sehnsüchten, Hoffnung und Ängsten und Liebe. Dieses Buch strotzt nur so von Leben. Sowas von. Jacqueline Woodson kann grandios erzählen. Ihre Romane haben einen eigenen Sound, haben was von Musik. Schnell, aufwallend und immer emotional. Kurze und lange Texte wechseln sich ab. Dazwischen oft nur wenige Sätze lange Dialoge. Kursiv gedruckt in Slang, hineingeworfen und doch präzise komponiert. Kalt lässt einen hier nichts. Und wie es der Afroamerikanerin gelingt, diese Vielstimmigkeit ihrer Protagonisten dann doch zu einer stringenten Erzählung zu bündeln, das ist große Kunst. Ein bebender Familienkosmos tut sich hier auf. Einer, der immer auch geprägt ist von Rassismus und Angst vor dem Ausgestoßensein. Es ist, wie Woodson selbst schreibt, eine Geschichte von Feuer und Asche und Verlust.
Empfohlen von Kollegin Kim Kindermann. Alles glänzt von Jacqueline Woodson. Und jetzt begrüße ich am Telefon. Im Moment haben wir wieder ein kleines technisches Problem. Ich hoffe, es gelingt mir. Regina Seehausen. Schönen guten Tag, Frau Seehausen.
Ja, schönen guten Tag alle miteinander.
Es gelingt. Wunderbar. Was empfehlen Sie?
Ja, das ist eine Erzählung. Man könnte aber auch Roman dazu sagen. Das heißt Die Übermacht des Üblichen von Gabriele Treige.
Die Übermacht des Üblichen. Verraten Sie uns, um was es geht.
Das ist ein sehr schöner Titel, finde ich. Und deswegen hatte ich mir das Buch nämlich auch dann gekauft, weil ich neugierig war, was dahinter steckt. Ja, da geht es um eine Frau, die Protagonistin, die ist 1954 in Berlin geboren und hatte Zeit ihres Lebens immer das Gefühl, anders zu sein als andere. Also jetzt nicht durch Äußerlichkeiten, sondern einfach so innerlich, ne? Und hatte immer das Bedürfnis, genauso sein zu müssen wie die anderen, hatte sich bemüht, natürlich ohne Erfolg. Und dahinter steckte, dass sie ohne Vater aufgewachsen war. Das war damals nicht üblich zu der Zeit. Und in relativer Armut aufgewachsen war und immer das Gefühl hatte, das wäre alles nicht richtig bei ihr, ne? Und hat sie halt angefangen zu stottern oder war sehr schüchtern und wurde gehänselt in der Schule. Ja, und hat auch in der Schule dann, ist vom Gymnasium runtergerasselt in die Hauptschule, obwohl sie sehr intelligent war. Und dieses Buch finde ich einfach toll, weil es sind sehr genaue Beobachtungen von ihr selbst, also sehr ehrliche Selbstreflexionen und auch Beobachtungen von mitmenschlichen Begegnungen. Und auch die Ortschaften, in denen das Geschehen spielt, das ist so schön miteinander verwoben. Und Also es ist nicht aufgebauscht, ja, es ist nicht lamoyant oder ja. Und sie versucht halt, wie gesagt, so zu sein wie andere oder macht auch Therapien. Und das war dann ja der größte Misserfolg ihres Lebens.
Frau Seehausen, wem würden Sie dieses Buch?
Als sie dann ja völlig in all ihren Versuchen, war sie völlig verzweifelt. Und wie das immer so ist, in der dunklen Nacht der Verzweiflung kam dann die Erkenntnis, dass sie gar nicht anders sein muss als andere. Dass sie so sein darf und sogar so sein muss wie andere. Dass sie so sein muss, wie sie
ist. Wie sie selber ist. Die Übermacht des Üblichen. Frau Seehausen, zum Abschluss, wem würden Sie es gerne verschenken?
Menschen, die gerne eine schöne Sprache lieben. Also die gerne Bücher lesen, die in sehr schöner Sprache geschrieben sind, sehr präzise und jetzt nicht unbedingt so das Spannende suchen, so die Unterhaltung. Das ist jetzt nicht ein Buch, was man so wegliest.
Also eine Empfehlung unserer Hörerin Regina Seehausen, Die Übermacht des Üblichen von Gabriele Teige im Verlag Martha Press erschienen. Danke für Ihren Tipp, Frau Seehausen. Ja. Wir sind auf der Zielgeraden im Gespräch über Literatur, über Bücher, Bücher, die wir verschenken wollen, die wir uns vielleicht auch selber schenken wollen. Hier im Gespräch mit Christel Engelhardt, Buchhändlerin, und Maike Albart, Literaturkritikerin. Und weil wir eben jetzt langsam zum Schluss kommen, wollen wir gucken, was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben. Lyrik nämlich. Ihre Empfehlung, was Lyrik betrifft, Frau Engelhardt.
Ja, also ich möchte einen Lyrikband der Berliner Autorin Elke Erb empfehlen. Die ist mittlerweile 83 Jahre alt und war schon seit Jahrzehnten der Liebling der Literaturhäuser und immer mal wieder auch bei der FAZ auf dem Front des Feuilletons mit Gedichten abgedruckt. Vielleicht habe ich aber deswegen auch ein Augenmerk auf sie, weil sie ihre ersten 10 Lebensjahre bei uns in der Eifel verbracht hat, in meinem Nachbardorf. Wie dem auch sei, es gibt halt eben einen sehr schönen Band mit ihren ausgewählten Gedichten bei Surkamp. Der Titel ist »Das ist hier der Fall«. Sehr gut herausgegeben von Stefan Popp und Monika Rink. Und das Oeuvre von Erb, das besticht einfach durch die Vielseitigkeit. Da gibt es Langgedichte, Prosagedichte, selbstreferenzielles, auch eher hermetisches. Also wunderbar.
Elke Erb, das ist hier der Fall. Der Lyrik-Tipp von unserer Buchhändlerin Christel Engelhardt, von unserer Literaturkritikerin. Was empfehlen Sie?
Ich empfehle, von Pier Paolo Pasolini Nach meinem Tod zu veröffentlichen. Das ist ein wirkliches Ereignis, weil es die gesamten späten Gedichte sind. Es ist ein sehr dickes Buch von Theresia Prammer übersetzt. Und wer sich an Pasolini, so wie ich, vielleicht immer abarbeitet und auch die Filme kennt und neugierig ist auf seine Entwicklung, auch auf seine späten Jahre, der ist hier sehr gut bedient. Es sind Gedichte, die auch etwas sehr Zugängliches haben und die vor allem sehr viel sagen darüber, wie sich Italien damals veränderte. Und er hat sehr viel vorausgesehen, also was die Zerstörung der Natur angeht, was die gesellschaftlichen Verhältnisse angeht, was der Verlust der alten Tradition, der bäuerlichen Traditionen auch angeht, also die Entfremdung von uns selbst durch den Konsum, durch Ideologien, das wird hier sehr deutlich und das ist einfach auch eine ganz große Entdeckung dann dieser Zeit der 60er, 70er Jahre Italiens.
Lyrik von Pasolini.
Genau.
Lyrik von Pasolini wird hier empfohlen in unserer Sendung. Jetzt haben wir Angela Mühlberg am Telefon. Frau Mühlberg, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Viele Grüße aus Leipzig.
Aus Leipzig, danke, nehmen wir gerne an. Und jetzt noch Ihren Tipp.
Ja, also ich möchte sehr gern empfehlen das Buch Die Erfindung der Sprache. Das ist ein Roman von Anja Baumheier. Das Buch war eigentlich ein Zufallskauf, weil ich beruflich so mit Sprache zu tun habe und mit Fremdsprachen. Und da habe ich das so aus dem Regal gezogen, hatte das Cover gelesen in der Buchhandlung und dachte, Mensch, das ist interessant, eine tschechische Großmutter. Da gibt es auch so ein paar Anknüpfungspunkte mit meiner Familie. Und schon hatte ich das Buch in der Hand. Bevor ich das lesen konnte, hat es dann schnell mein Mann gelesen. Und ich war einfach raus aus dem Rennen. Und aber jetzt hatte ich sozusagen die Chance und habe das gelesen. Und es war so spannend, also für einen Roman, richtig schön. Ich musste es dann schon zum Frühstück lesen, weil ich wenig Zeit habe. Und dann habe ich immer, wenn ich irgendwie konnte, das Buch in die Hand genommen. Es geht eigentlich darum, dass eine Familiengeschichte im Hintergrund steht. Also ein Junge wächst sehr behütet auf und er hat den Namen Adam Riese, ist aber in Wirklichkeit, auch als er dann erwachsen ist, nicht sehr groß von Wuchs und hat eben so Eigenheiten, würde vielleicht sagen, ein bisschen autistisch, lebt so mit mit Listen im Kopf und hat so jede Menge Phobien und Eigenheiten und lebt eben sehr zurückgezogen. Und durch einen Zufall bekommt seine Mutter ein Buch in die Hand und bricht dann eigentlich zusammen. Und er ist dann in der Situation, dass er, um seiner Mutter zu helfen, rausfinden muss, was mit seinem Vater geworden ist. Der Vater hat die Familie verlassen, also hat sich auf eine Pilgerreise begeben, als der Adam Riese 13 Jahre alt war und ist dann sozusagen verschwunden, ist nie mehr wieder aufgetaucht. Und das beschreibt eigentlich, man könnte sagen, wie so ein Roadmovie, wie er die Spuren aufnimmt, wie er dann sogar noch eine Halbschwester kennenlernt, die er hat, von der er ja auch nichts wusste. Und eigentlich ist das Schöne, dass das so bewegt sich so durch Stationen von Europa, die man auch gut nachvollziehen kann. Also ah, Prag.
Eine Reise eben, wie Sie sagen, ein Roadmovie.
Genau. Und was eben sehr, sehr wohltuend an der ganzen Sache ist, dass auf der Insel, wo er eben aufgewachsen ist, dass das so eine, ich sag mal, heile, in Anführungsstrichen, Welt ist von Mitmenschen, die alle mitfiebern, die alle mitsuchen. Und das trägt ihn eigentlich, ja,
wunderbar,
von seiner Familie.
Frau Mühlberg,
ja,
vielen Dank.
Bis zum Schluss.
Spannend bis zum Schluss. Die Erfindung der Sprache, Anja Baumheier. Danke für diesen Tipp. Und jetzt als allerletzte die Hörerin, die wir eben verloren hatten, Frau Ackermann. Einen kurzen Tipp zum Schluss.
Ja, guten Tag. Ich habe den Roman Der Zopf gelesen und der hat mich so sehr berührt, hat mir meine Lieblingstante Lotte geschenkt und immer wenn die mir was geschickt hat, ist es was Besonderes. Es werden da drei Frauenschicksale so miteinander verwoben, wie das mit einem Zopf eben ist, aus drei unterschiedlichen Ländern, drei unterschiedlichen Erdteilen. Es geht also um starke Frauen, wie sie auf unterschiedliche Art und Weise ihr Leben meistern und das ist so kolossal gemacht. Also auf der einen Seite in Italien ein Friseur, der dann darauf kommt, die Haare zu präparieren und Perücken zu machen. Auf der anderen Seite in Indien eine Mutter, die ihre Haare hergibt, um das Leben ihrer Tochter zu sichern. Und dann in Amerika, weiß jetzt gar nicht gleich wo, eine Unternehmerin, die alles macht und an Krebs erkrankt und dringend Haare
Frau
braucht.
Ackermann, dazu passt ganz wunderbar Alba de Cespedes, das verbotene Notizbuch. Das ist meine große Weihnachtsempfehlung, die ich auch überall verschenke, auch Tanten übrigens. Das ist nämlich die Geschichte einer Frau, die sich heimlich ein Notizbuch kauft in den 50er Jahren, ist 1952 schon erschienen und beginnt zu schreiben und auf einmal merkt, ihr ganzes Leben passt ihr eigentlich gar nicht mehr. Eine Familienmutter, die sich selbst entdeckt und das dann immer wieder versteckt, dieses Notizbuch. Und das ist auch eine ganz großartige Geschichte über eine Art von Selbstermächtigung, also selbst seine eigene Stimme zu entdecken und darüber dann auch das eigene Leben zu erkennen. Wie es ausgeht, verrate ich natürlich nicht.
Also ganz wunderbar, das verbotene Notizbuch von Alba de Cespedes. Angeregt zu diesem Tipp und zu diesem Verschenktipp wurde die Kollegin Maike Albert von Christina Ackermann, Der Zopf von Letizia Columbani. Frau Ackermann, Dankeschön. Dankeschön auch für diese wunderbare Schilderung der Handlung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen weiterhin.
Danke, danke auch für diesen Tipp.
Also, schöne Weihnachten schon mal im Voraus gedacht. Genau, Frau Engelein, Sie dürfen zum Schluss, weil jetzt Maike Albert schon verraten hat, was sie dieses Jahr ganz häufig verschenkt, noch an Sie zum Schluss die Frage, was verschenken Sie denn dieses Jahr am allerliebsten? Welches Buch?
Ich verschenke am allerliebsten einen neuen Roman von Anthony Doerr, dem amerikanischen Schriftsteller. Einmal im Original Cloud Cuckoo Land und einmal in der deutschen Übersetzung von Wolfgang Lörcher-Lorenz, Wolkenkuckucksland. Das ist ein Roman, der auf drei Zeitebenen spielt. Also der erste spielt 1453 bei der Belagerung von Konstantinopel. Der zweite spielt im heutigen Idaho und der dritte spielt in der Zukunft. Wir haben jeweils junge Protagonisten, die sich in Zeiten des Umbruchs befinden. Mhm. Was das Ganze so zusammenhält und miteinander verbindet, ist diese Geschichte über ein utopisches Land in den Wolken, das titelgebende Wolkenkuckucksland. Und es ist ein Roman, ein wunderbarer Roman über die Kraft von Büchern, Geschichten und Träumen.
Sagen Sie den Titel nochmal?
Wolkenkuckucksland.
Wolkenkuckucksland. Also das ist die Empfehlung von Christel Engeland, Buchhändlerin in der Buchhandlung Kaiser in Rheinbach. Frau Engeland, Dankeschön fürs Mitmachen hier in unserer Sendung, für die vielen, vielen Tipps und Einordnungen. Dankeschön auch an die Literaturkritikerin und Autorin Maike Albert. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank an allen, die Bücher zum Verschenken und auch zum selber Lesen hier empfohlen haben, die Tipps gegeben haben am Telefon und an der Mail. Auch wenn Sie nicht per Mail, auch wenn Sie nicht rangekommen sind. Vielen Dank für das Mitmachen in dieser Sendung und wir wünschen ein schönes, lesereiches Wochenende. Nach 11 geht es weiter mit Sachbüchern gegen den Fundamentalismus. Auch da sind viele Anregungen bei.